Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute geht es um Rassismus. Das ist ein Thema, mit dem sich der Historiker Prof. Dr. Christian Geulen von der Universität Landau schon seit vielen Jahren beschäftigt. Er war im August 2018 zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Heute wiederholen wir diese Sendung. Christian Geulen schreibt, dass Rassismus weder natürlich noch universal sei, sondern ein Produkt menschlicher Kultur. Man könnte ja meinen, Rassismus gehöre zur Geschichte der Menschheit dazu. Man denke zum Beispiel an die Sklaverei im alten Ägypten oder auch im antiken Griechenland. War das kein Rassismus?
Darüber gibt es Streit, auch unter Experten. Es gibt durchaus Kollegen von mir, die behaupten, man muss das so weit in die Geschichte zurückdenken, die Ursprünge des Rassismus. Ich bin da etwas skeptisch, weil man in Gefahr gerät, dadurch den Begriff des Rassismus zu einer tatsächlichen anthropologischen Formel zu erklären. Und letztlich bleibt dann als Konsequenz nichts anderes übrig zu sagen, ja, gab's immer schon, wird's immer geben, kann man nichts machen. Und das halte ich ja schon aus diesem Grund schon mal für etwas problematisch. Was es mit Sicherheit gibt und was tatsächlich zum Menschsein dazugehört, sind so Phänomene wie Ein- und Ausgrenzung, Herrschaft, also die Unterteilung zwischen oben und unten und solche Momente. Das ist mit Sicherheit so. Aber der Rassismus und das Ismus dahinter zeugt davon, ist zunächst einmal nicht so sehr eine bestimmte Form der Einteilung oder der Abgrenzung der einen Gruppe von einer anderen, sondern er ist erstens eine Form der Begründung für diese Ausgrenzung und meistens eine, die eben auch eine Hierarchie ins Spiel bringt, die mir nicht nur sagt, das sind wir und das sind die anderen, das ist nicht Rassismus, sondern wir sind die Besten und die anderen gehören weg oder die sind schlechter oder was immer. Da fängt es an und das muss begründet werden und da kommen alle möglichen Dinge ins Spiel. Wissensbestände, die auch erst im Laufe der Geschichte sich etwas entwickelt haben, wie der Rassenbegriff selber auch. Die Antike kennt diesen Begriff nicht. Es gibt andere, vielleicht etwas ähnliche Begriffe, aber so wie wir ihn kennen, ist dieser Begriff erst mit der Neuzeit entstanden.
Zu dem Begriff kommen wir ja vielleicht später nochmal zu dieser Abgrenzung, anthropologische Konstante sozusagen. Was gehört zum Menschsein dazu? Joma Mangold hat neulich in der Zeit geschrieben, Xenophobie, also die Angst vor dem Fremden, das sei etwas zutiefst Menschliches, genauso wie der Futterneid. Beides nicht schön, aber vorhanden, anders als Rassismus, weil er den Rassismus auch als ein kulturelles Produkt ansieht.
Ja, wobei die Formel des kulturellen Produkts sagt nochmal wenig aus. Das meiste, mit dem wir es politisch, gesellschaftlich und so weiter zu tun haben, sind kulturelle, also von Menschen hervorgebrachte Verhältnisse. Aber generell würde ich genau da auch zustimmen. Fremdenangst, das noch nicht fremdenfeindlichkeit, aber Fremdenangst, sozusagen diese Sorge dafür, dass da etwas Neues von außen kommt, neue Personen, neue Menschen, die anders denken, anders wahrnehmen, dass man da erstmal skeptisch ist, das würde ich auch sagen, ist ein universalgeschichtliches Phänomen, das man eigentlich überall finden kann. Der Rassismus ist sehr viel mehr. Es ist eine mit großem Aufwand zusammengebaute Ideologie der Begründung dafür, dass es nicht nur reicht festzustellen, dass die andere fremde Gruppe anders ist als die eigene, sondern dass es da ein Verhältnis gibt, an dem man arbeiten muss, dass man die Fremden bekämpfen muss und da wird aus fremden Angst Fremdenfeindlichkeit und die wird in der Neuzeit und vor allen Dingen in der Moderne nicht selten rassentheoretisch begründet. Und da, denke ich, ist der Kern des Phänomens Rassismus insofern ein kulturelles Produkt, allemal, vor allen Dingen aber ein historisch der Moderne angehörendes Produkt.
Ein Kollege verglich neulich im Gespräch mit mir das Phänomen des Fat-Shaming, also die Diskriminierung der Dicken mit Rassismus und meinte, das sei dasselbe Phänomen. Was sagen Sie dazu?
Ich tendiere dazu, mit Blick auf unsere Gegenwart und vor allen Dingen die letzten 50 tatsächlich auch dazu, solche Phänomene zumindest einmal aus dieser Perspektive zu betrachten und zu fragen, sind hier nicht gleiche Mechanismen am Werk? Der Rassismus, mit dem wir es heute zu tun haben, das ist von vielen Forschern seit 20, 30 Jahren immer wieder gesagt worden, ist ein Rassismus, der eigentlich ohne so einen klassischen Rassenbegriff, der zur vorherigen Phase des Phänomens gehört, auskommt und damit natürlich unglaublich flexibel ist. Und wenn etwa sozial Schwache, Obdachlose oder ähnliche Gruppen einer bestimmten, auch manchmal sehr üblen Gewalt ausgesetzt sind, wie das immer wieder vorkommt. Oder wenn Menschen mit körperlichen Merkmalen wie etwa Dicke in einer solchen Weise diskriminiert werden, dann könnte man schon anfangen zu überlegen, ob hier nicht auch der gleiche Mechanismus im Spiel ist. Das ist etwas schwierig, weil sozusagen der Begriff Rasse da fehlt, aber es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die eindeutig rassistische Denkweisen repräsentieren, wo dieses Konzept der Rasse als eine biologische bestimmte Gruppe mit bestimmten Merkmalen auch überhaupt nicht mehr vorkommt. Also der heutige Rechtspopulismus etwa hat eindeutig rassistische Tendenzen, ohne dass dieses Wort in dem Sinne nach vorne gestellt wird, der Begriff der Rasse. Und das ist etwas, was wir eigentlich schon länger kennen, Und das macht das Phänomen auch sehr gefährlich, weil im Prinzip eigentlich jede Gruppe, jede Minderheit, jede Gruppe, die sich gewissermaßen aus der Perspektive des Rassismus selber als anfeindungswürdig herausstellt, dann auch irgendwie mit bestimmten Narrativen begründet werden kann, warum man jetzt gegen die unbedingt vorgehen muss, weil sie gefährlich für die Gesellschaft sind, weil sie gefährlich fürs eigene Überleben sind oder für die eigene Kultur oder was immer.
Und
wenn man auf so einer Ebene ist, dann braucht man
den
Rassenbegriff gar nicht mehr.
Oder
Volksgesundheit, ja, das war die frühere, genau.
Ja. Naja, das hört man ja jetzt wieder, was die Dicken angeht,
ja,
was sie die Krankenkassen
ja,
alles
genau.
kosten und so weiter.
Ja.
Wann
ja.
wurde der Rassismus denn geschaffen oder erfunden, Herr Geulen? Neuzeit, sagten Sie vorhin?
Ja, Neuzeit, also eins der ersten Phänomene, wo man so ein bisschen das sehen kann, wo zum ersten Mal überhaupt der Rassenbegriff auf Menschen angewandt wurde. Vorher, also im Spätmittelalter, war es im Wesentlichen ein Begriff aus der Pferdezucht. Das war im Kontext der spanischen Reconquista, der Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch katholische Königtümer. Das ist ein langer Prozess, der zieht sich 3-4 Jahrhunderte. Es ging darum, ein rein katholisches Spanien wiederherzustellen und vor allen Dingen die Mauren, also die Araber, die Muslime aus Spanien zu vertreiben. Und im Laufe dieses Prozesses haben viele Mauren, aber eben auch viele der dort lebenden Juden gewissermaßen pro forma den katholischen Glauben übernommen, aber letztlich nur, um sich sozusagen diesen Verfolgungspraktiken zu entziehen. Und das hat dann dazu geführt, dass man plötzlich sagt, okay, also Glaubensbekenntnis allein reicht nicht. Die Differenz zwischen diesen drei Gruppen liegt tiefer, die liegt irgendwie im Körperlichen, die liegt in mehreren Generationen und plötzlich redet man von einer Reinheit des Blutes. Und 1492 wurde dann auch beschlossen, eine Zwangsbekehrung in Spanien der wenigen Muslime, die noch da waren und sämtlicher Juden. Und um sie zu identifizieren, erfand man diese Rassenkategorie. Und da geht das schon langsam los. Ich würde aber sagen, dass der Rassismus, mit dem wir es heute zu tun haben, dann doch eher ein Produkt des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung ist, der Epoche der Aufklärung. Denn hier hat er zum ersten Mal eine ganz bestimmte Funktion übernommen, die ich für sehr wichtig halte, nämlich Ungleichheit und Ungleichbehandlung vor allen Dingen zu begründen, gerade im Horizont von Gleichheitsansprüchen, Konzepten einer universalen Menschheit, für die die Aufklärung ja im Wesentlichen zunächst mal bekannt ist.
Aber
und der Rassenbegriff passte genau da rein, um jetzt zu sagen, ja, es sind alles Menschen, aber sie haben interne biologische Unterschiede. Es sind verschiedene Arten von Menschen. Und so konnte man gewissermaßen den Menschheitsbegriff, der ganz wichtig wurde im 18. Jahrhundert, harmonisieren mit der faktischen Ungleichbehandlung, Versklavung von Afrikanern und Deportierung von Afrikanern schon seit 300 Jahren. Und so kamen diese Rassenhierarchien zustande, die dann entwickelt worden sind. Und ich glaube, dieser Zusammenhang, der spielt in gewisser Weise heute noch eine Rolle. Denn also im 18. Jahrhundert gibt es da eine große Menschheit, zu der alle zuhören. Oder heute ist es die Globalisierung. Eigentlich leben wir alle in einer Welt. Aber umso mehr müssen wir doch irgendwie unsere partikularen Zugehörigkeiten neu stabilisieren und begründen. Und da sucht man nach Konzepten. Und die Rasse und der Rassismus ist eine besonders radikale Form, diese Ungleichheit im Horizont einer allgemein angenommenen Gleichheit zu begründen. Das funktioniert eben über die Biologie, weil gesagt wird, alle sind gleich, aber da gibt es interne Unterschiede, auf die man achten muss.
Ich mache es jetzt nochmal in einfacher Sprache. 18. Jahrhundert haben Sie genannt, Herr Geulen. Ich nehme an, Sie meinen die Französische Revolution, Liberté, Égalité, Fraternité, also eben genau das, ja,
genau.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber es sind dann doch nicht alle Menschen Brüder.
Ja.
Und dafür brauchte man dann den Rassismus, um das zu rechtfertigen.
Richtig, richtig, genau, zu begründen und zu rechtfertigen und
wobei
zu rationalisieren.
Wobei es ja noch eine andere Quelle dieses Wortes Rasse gibt, das habe ich in Ihrem Buch gefunden, Geschichte des Rassismus. Und das fand ich sehr erstaunlich. Im 16. Jahrhundert geht es auch wieder um Frankreich, gab es den Streit über das Verhältnis zwischen Geburts- und Amtsadel. Und da wurde dann unterschieden zwischen der Noblesse de Race und der Noblesse de Robe. Also da ging es dann los, dass der Begriff Rasse sich überhaupt erstmal in Europa verbreitet hat. Das finde ich schon verrückt.
Ja.
Also wer heute das Wort Rassismus benutzt, wer denkt daran, dass das mal auf den französischen Adel zurückging?
Genau, das hat etwas mit der allmählichen Herausbildung neuzeitlicher Staatsformen zu tun, wo plötzlich man nicht mehr dieses Privileg des Adels einfach qua Geburt die herrschende Klasse oder der herrschende Stand zu sein. Das löste sich langsam ein wenig auf. Der Staat brauchte Wissensformen und bestimmte Fähigkeiten, die eher aus der bürgerlichen Schicht kamen. Und dann wurden die ja gewissermaßen qua Berufswahl in einen quasi Adelsstand erhoben. Und da hat sich natürlich die alte Adel gegen gewehrt und nochmal ganz massiv betont, dass Adel etwas ist, das sich im Blute vererbt. Und das stand gewissermaßen so nebeneinander. Und die Debatte ist letztlich in allen ständischen Gesellschaften der frühen Neuzeit quer durch Europa geführt worden und hat eben sehr stark zu verbreiten. Verbreitung dieses Konzepts einer blutsmäßigen Herkunft, in diesem Fall sozialer Schichten und nicht verschiedener europäischer oder außereuropäischer Rassen, sondern tatsächlich sozialer Schichten geführt.
In Dresden läuft ja zurzeit im Deutschen Hygienemuseum die Ausstellung Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen. Sie, Herr Professor Gollnen, sind der wissenschaftliche Berater. Und in dieser Ausstellung wird sehr großen Wert auf die Feststellung gelegt, dass es keine Menschenrassen gibt. Ich habe mich gefragt, ist denn das überhaupt bedeutsam für den Rassismus, also für die gewaltsame Ausgrenzung bestimmter Gruppen? Die Tatsache, gibt es jetzt Menschenrassen oder nicht, wie es Pferderassen oder Hunderassen gibt?
Als notwendiges Element, da würde ich Ihnen zustimmen, ist es eigentlich nicht unbedingt nötig. Ich verweise nochmal auf das, was ich eben sagte, dieser Rassismus ohne Rassenbegriff, der heute eigentlich dominant ist, funktioniert genauso. Aber in früheren Zeiten hat doch der Rassismus eine ganze Menge an Plausibilität bezogen aus dieser auch wissenschaftlich begründeten und dann verbreiteten und popularisierten Auffassung, es gäbe tatsächlich ganz objektiv feststellbare Rassen. Und ganz ist das auch noch nicht vorbei. In der Biologie und Bevölkerungsforschung des 20. Jahrhunderts und bis heute kann man immer wieder so Wellen sehen. Mal wird das alles komplett abgelegt und dann kommen immer wieder neue Studien, die sagen, naja, aber wir haben jetzt auf genetischer Ebene doch festgestellt, dass es da bestimmte Unterschiede, also man versucht daran ein Stück weit festzuhalten. Und ich glaube, es hat vor allen Dingen was mit der wissenschaftlichen Begründung, mit der Wissenschaftlichkeit dieses Anspruchs zu tun, wodurch dann auch in der Popularisierung die Leute sagen können, ja, so, das ist doch so. Ja, also die Wissenschaft hat festgestellt, dass es die gibt und damit muss man jetzt irgendwie damit umgehen. Und die deshalb war es uns in der Ausstellung sehr wichtig zu betonen, dass das im Grunde Nomenklaturen sind, dass das Benennungs- und Theorieansprüche sind, diese Überlegungen, auch in der Naturwissenschaft, ob es nur Rassen gibt oder nicht. Ja. Und dass man weg davon kommt zu meinen, es handelt sich wirklich um ein Naturphänomen, das ist völliger Unsinn.
Die Wissenschaft scheint ja in der Verbreitung oder auch überhaupt erst in der Ausbildung des Rassismus ja ohnehin eine sehr, sehr große Rolle gespielt zu haben. Ja. Man kann in eben dieser Ausstellung alle möglichen Instrumente sehen, mit deren Hilfe im 19., aber auch noch im 20. Jahrhundert, also die Menschen vermessen und katalogisiert worden sind. Also ein, ich glaube, Kraniometer oder so heißt das, womit dann die Kopfform gemessen wurde, der Körperbau, die Gesichtszüge, die Hautfarbe natürlich und so weiter. Woher rührte denn überhaupt dieses Bedürfnis, so eine Ordnung in die Menschheit zu bringen?
Einen Ursprung, darüber haben wir schon geredet, ist dieses im 18. Jahrhundert französische Aufklärung, der Universalismus, wo man sagt, ja, aber es gibt doch eine Binnenordnung und die müssen wir neu begründen. Und da diente der Rassenbegriff dafür. In späteren Zeiten, es geht nicht nur darum, beim modernen 19. und 20. Jahrhundert, beim Rassismus in dieser Phase, auch nicht nur darum, gewissermaßen eine Ordnung herzustellen. Das haben wir als erstes im Kopf. Also Rassismus ist, wenn man sagt, es gibt 3, 4, 5 verschiedene Rassen und die unterscheiden sich, haben die hierarchische Ordnung fertig. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Charles Darwin und der Evolutionstheorie kommt eigentlich ein ganz anderes Moment hinzu, wodurch die Wissenschaft selber nochmal herausgefordert wird. Nämlich die Einsicht, dass diese Rassen eben nicht von Natur aus, also wenn man jetzt mal sie annimmt als biologische Einheiten, nicht unwandelbar sind, nicht immer schon da waren, nicht ewig sein werden, sondern offenbar sich evolutionsmäßig, so wie alle anderen Tierarten auch, entwickeln. Und das tun sie nach Darwin im Kontext des berühmten Überlebenskampfes und des Kampfes ums Dasein. Das heißt, sie tun es letztlich in Konkurrenz gegeneinander. Und durch diese Evolutionstheorie hat der Rassismus auch nochmal eine ganz andere Dynamik gekriegt. Denn man konnte sich gewissermaßen ab diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf diese Naturgegebenheit der Rassen verlassen, sondern musste jetzt Wege finden, wie verhalten wir uns politisch, gesellschaftlich und kulturell am besten, um unsere Rasse so rein wie möglich, so stark wie möglich und so erfolgreich wie möglich zu halten. Und dadurch war die Wissenschaft nicht mehr nur eine Art Legitimationsinstanz und Rechtfertigungsinstanz, sondern immer wieder hat sie gewissermaßen Anleitungen formuliert, wie man rassenpolitisch vorzugehen habe, damit aus der eigenen Nation, Kultur, Gesellschaft eine anständige Rasse Einheit wird.
Sie hören die Sendung Tacheles heute zum Thema Rassismus mit dem Historiker Professor Christian Gollen. Der US-amerikanische Schriftsteller James Baldwin, der hat in einem Fernsehinterview in den 60er Jahren gesagt, ich zitiere wörtlich, I'm not your nigger, I'm a man. Ich bin ein Mensch, und Baldwin fährt fort, wenn die Weißen aus ihm einen Nigger machten, dann brauchten sie ihn und sie sollten sich fragen, warum. Dann fragen wir Weiße uns das mal, Herr Gollen. Wozu brauchen wir gute und schlechte Rassen unter Menschen und Menschen? Wirklich nur, um unseren eigenen Reichtum und die Armut der anderen zu rechtfertigen?
Das ist mit Sicherheit nach wie vor eine Sache, aber ich glaube, das ist nicht das Einzige. Sondern es handelt sich ja auch tatsächlich um tiefergehende Mechanismen oder Versuche, die eigene kulturelle Identität, wobei die weiße, männliche, heterosexuelle Identität ja im Grunde die ist, die seit dem 18. Jahrhundert als das dominante Weltbeherrschende steht, und dann gibt es sozusagen die anderen, die ein wenig dagegen stehen. Und die, aber doch ist es trotzdem eine. Um sie zu definieren, um diese Zugehörigkeit tatsächlich zu stabilisieren, auch und ein Stück weit auch zu verewigen, könnte man sagen, jedenfalls so funktioniert die Ideologie. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich so ist, aber in der Ideologie funktioniert es so, dass das heißt, dazu müssen wir uns gegen bestimmte andere, die eine Gefahr darstellen, die eine Bedrohung darstellen, und zwar in ihrer schieren Existenz, müssen wir uns sozusagen zur Wehr setzen. Ich glaube, dass viele Formen des Rassismus, gerade im 20. Jahrhundert, und Bolton ist da ein gutes Beispiel, gewissermaßen damit zu tun haben, dass der Hass auf das andere tatsächlich immer auch ein verzweifelter Versuch der Bestärkung, der Verewigung, der Selbstversicherung der eigenen Identität ist. Und gerade in einer weiß europäisch geprägten dominanten Gruppe, weil die gewissermaßen eigentlich keine solche ganz eigene Identität hat, sondern in der Abgrenzung zu anderen eigentlich sich selbst, im Grunde ist das seit dem 18. Jahrhundert beobachtbar, sich selbst versucht neu zu definieren. Mhm. Und das muss irgendwann mal durchbrochen werden, indem man die Ansprüche, die seit der Aufklärung formuliert worden sind, nämlich Menschheit, Universalismus, Gleichheit, in der Vielheit und Vielfalt, dass man das tatsächlich ernst nimmt. Dabei gibt es große, große Widerstände, die auch gerade heute wieder sehr sichtbar sind.
Naja, vielleicht müsste man dann ja auch erstmal die Frage klären, wie man sonst zu einem Prozess der Selbstvergewisserung kommt, wie Sie gerade genannt haben. Denn das erklärt ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ihrer Ansicht nach auch den anhaltenden Erfolg des Rassismus. Sie haben es schon erwähnt, der kommt heute aus, in Deutschland zumindest, ohne dass der Begriff Rasse groß gebraucht wird. Rechtsradikale sehen heute in jedem Muslim den Feind. Da brauchen wir nicht mehr von Rassen zu sprechen. Und daran sieht man ja, wie anpassungsfähig diese Ideologie ist.
Ja. Genau, das ist ein wesentliches Merkmal und gleichzeitig eines, das, wo ich sehr wichtig finde, dass man das immer wieder betont, dass es auch sehr schwer ist zu behaupten, es gäbe da so einen Rassismus, der ist in früheren Zeiten, kolonialer Kontext oder Nationalsozialismus ganz schlimm gewesen und wir hätten ihn heute irgendwie überwunden. Ich halte den Rassismus inzwischen für eine der wirklich flexibelsten und anpassungsfähigsten Ideologien, die es überhaupt gibt. Und deshalb ist, glaube ich, mit einer der Gründe, warum wir auch in ihn nicht loswerden. Und das eines der Motive heute, weshalb das gewissermaßen immer wieder auch neu reaktiviert wird, diese rassistischen Denkweisen, die haben natürlich schon mit der von uns allen beobachteten Auflösung etwas älterer Formen zu tun, also die prekäre Rolle des Nationalstaats im Kontext der Globalisierung. Gibt es so etwas noch wie nationale Heimat und Ähnliches? Das wird ja seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich, gibt es da ein Gefühl, dass das so ganz nicht mehr funktioniert und dass man eigentlich über alternative, neue Zugehörigkeiten nachdenken muss. Auch im Kontext Europas gibt es so etwas wie eine europäische Identität. Ist die lebbar und kann die irgendwann entstehen oder nicht? Und das sind natürlich alles Auflösungserscheinungen. Und in dem Augenblick, wo man davon irritiert oder wird oder verängstigt ist, bietet der Rassismus, egal auf welcher Ebene, das kann von kleinen Nachbarschaften bis zu ganzen kontinentalen Kontexten reichen, bietet der gewissermaßen eine ideologische Möglichkeit, jetzt mal rasch in der Anfeindung und Ausgrenzung und in der Abgrenzung von anderen plötzlich zu sagen, ja, das sind wir. Ja.
Also Sie würden schon sagen, dass wir zurzeit eine Renaissance des Rassismus erleben. Also zumindest sehen wir ja rechtspopulistische Bewegungen erhalten in vielen Ländern großen Zulauf. Und Sie sehen die Ursache darin, dass wir gerade in einer Zeit, sagen wir mal, der historischen, na, vielleicht wollen wir nicht gleich Umwälzung sagen, aber doch des historischen Wandels, gesellschaftlichen, politischen Wandels leben. Und das ist der Grund dafür.
Das macht es zumindest attraktiv. Und natürlich verzichten die meisten rechtspopulistischen Bewegungen heute hier und anderswo sehr bewusst darauf, jetzt tatsächlich mit direkt rassistischen Aussagen an die Öffentlichkeit zu gehen oder Ähnliches. Da muss man schon gewissermaßen Ku Klux Klan sein oder so. Die machen das immer noch. Das ändert aber nichts daran, dass die Denkweise, und wenn man darauf achtet, wie die Logik funktioniert, wenn es darum geht, ja, wer ist denn das eigene Volk und so weiter, dass da dahinter natürlich immer dieser Abgrenzungsmechanismus existiert. Also ein Beispiel nur im letzten Bundestagswahl, ein mich doch wirklich erschreckendes Wahlplakat der AfD damals mit einer schwangeren blonden Frau abgebildet und drüber stand, neue deutsche Fragezeichen machen wir selber. Das heißt also, die biologische Reproduktion als das hingestellt, dass sozusagen nur dadurch kann sozusagen die Reinheit unserer Kultur erhalten werden. Das hat gar nichts mehr mit Kultur zu tun. Das ist tatsächlich das, was man Biopolitik nennt.
Sie sprechen von Abgrenzungsmechanismus. Das sieht man ja auch an den jüngsten Flüchtlingsbewegungen. Die könnte man ja auch ganz anders lesen als die, ich sage jetzt mal, Ausländerfeinde es tun. Man könnte die ja auch lesen, dass man sieht, guck mal, was allen Menschen doch gemein ist, nämlich das Bedürfnis nach Frieden, nach Sicherheit, nach Arbeit, nach Gemeinschaft. Sie wird aber natürlich nicht so gelesen, sondern eben als ein Beleg auch wiederum, das geht schon über Ausländerfeindlichkeit hinaus, tatsächlich der rassistischen Theorie, wonach es eben überlegene Rassen und Kulturen gibt. Also das ist unsere und deswegen wollen die eben auch alle zu uns.
Ja, das finde ich besonders in Kontexten, wo über die Flüchtlingskrise sehr direkt geredet wird, wenn es um die etwa die Ertrunkenen im Mittelmeer geht. Ich weiß nicht, wo die Zahl für dieses Jahr im Moment liegt, 1600 oder so. Wenn man darüber manchmal mit Leuten spricht, dann kommt tatsächlich genau diese Vorstellung aus, naja, hier können sie nicht hin und wenn sie nicht losgegangen wären, so hat mir kürzlich jemand gesagt, wenn sie überhaupt nicht geflüchtet wären, dann wären sie auch nicht im Mittelmeer ertrunken. Dahinter steckt die Auffassung, dass das gewissermaßen Völker sind, wenn sie es nicht selber schaffen, ihre Gesellschaft zu stabilisieren, Fortschritt, um sich anzupassen, sozusagen ans europäische Modell, dann haben sie es auch nicht anders verdient. Und da steckt eine Asymmetrie in der Wahrnehmung anderer Menschen drin, von der ich sagen würde, die rührt letztlich aus einer langen Tradition rassistischen Denkens her. Also ja. Das ist nicht nur ein unmittelbarer Effekt, sondern sehr bewusst nimmt man auf dieses rassistische Denken Bezug, ob man es direkt ausspricht oder nicht, um sich selber da zu sagen, ja, wenn die ertrinken, haben sie halt Pech gehabt.
Aber da kommen wir dann an den Punkt, wie könnten denn heutige politische Strategien gegen den Rassismus aussehen? Also es gibt eine lange Geschichte des Widerstands gegen Rassismus, eine blutige Geschichte zumeist. Und was machen wir heute? Also mit Aufklärung allein, es gibt übrigens keine menschlichen Rassen, ist es in so einem Fall ja nicht getan.
Nein, damit ist es ganz bestimmt nicht getan. Dann wäre die Ausstellung erstaunlich effektiv. Nein, ich glaube, dass wir uns bewusster darüber werden müssen, dass die Frage kollektiver Zugehörigkeit heute, und zwar nicht nur wegen des Rassismus, sondern tatsächlich auch im objektiven Draufblick auf unsere gegenwärtigen Lebensverhältnisse, prekär geworden ist. Die meisten, und zwar angefangen von der Diversität in unseren Gesellschaften, als auch der Frage, wie gehen wir politisch mit denen um, was ist mit Staatszugehörigkeit und Ähnlichem. Was mich wundert im Moment, ist, dass jetzt angesichts dieser neuen Phänomene Rechtspopulismus und bestimmter Sachen, die also durch die Medien gehen, bisweilen vergessen wird, dass wir diese Debatte eigentlich schon seit langem führen. Also ich zum Beispiel bin nach wie vor ein recht leidenschaftlicher Verfechter der Idee multikultureller Gesellschaften. Der Begriff des Multikulturalismus ist aber in den späten 90er Jahren irgendwann mal gewissermaßen als Unwort hingestellt worden. Das heißt, das würde nicht funktionieren, das sei Quatsch. Und damit hat man das gewissermaßen einfach vergessen. Aber dabei ist die Problematik, mit der wir es heute zu tun haben, nicht viel anders als diejenige etwa in den 90er Jahren nach den Anschlägen von Mölln und Solingen. Die Debatte über das neue Staatszugehörigkeitsrecht in Deutschland, was dann ja immerhin dann auch reformiert worden ist. Wir haben die gleichen Debatten da geführt. Die Frage, was sozusagen heute gemacht werden kann, ist vielleicht auch eine historische Berufskrankheit, aber ich würde nochmal zurückgucken, gewissermaßen in die, wo waren wir denn schon mal in den Debatten? Gab es denn für Vorschläge? Und das Thema ist ja nicht erst jetzt da, sondern es ist eigentlich seit 200 Jahren da. Und es gab immer wieder Überlegungen gewissermaßen, was man dagegen machen kann, beziehungsweise wie man in einer sich globalisierenden, vernetzenden Welt so etwas wie partikulare Identität und Zugehörigkeit noch denken kann, ohne dass das gleich diese rassistisch-biopolitischen Ausgrenzungsmechanismen zur Folge hat. Und es gibt da einiges, und insofern würde ich eher etwas zunächst mal zurückgucken, anstatt jedes Mal neu zu sagen, ja, es ist ganz neu und jetzt, was machen wir jetzt? So.
Ich blicke nochmal auf die Ausstellung in Dresden. Da gibt es eine Installation mit drei Spiegeln, die mir gut gefallen hat. Also auf jedem der Spiegel erscheint dann ein Schriftzug. Auf dem ersten Spiegel steht, wenn eine schwarze Frau morgens aufwacht und in den Spiegel schaut, sieht sie eine schwarze Frau. Auf dem zweiten Spiegel steht, wenn eine weiße Frau morgens aufwacht und in den Spiegel schaut, sieht sie eine Frau. Und auf dem dritten Spiegel steht, wenn ein weißer Mann morgens aufwacht und in den Spiegel schaut, sieht er einen Mensch. Da sind wir bei dem, was Sie vorhin sagten, ja, also das dominante kulturelle Modell seit dem 19. Jahrhundert, weiß, männlich, heterosexuell, davon war jetzt nicht die Rede. Aber nun nochmal zu dem Punkt, warum sollten diese Menschen denn ein Interesse daran haben, dieses privilegierte Menschsein mit anderen zu teilen?
Das müssen wir nochmal erklären. Wer sollte ein Interesse daran haben?
Na, der weiße Mann, oder der Mächtige, der dem Role Model entspricht. Ich kann es auch anders formulieren. Ah. Es gibt ja eine Antirassismusbewegung, die seit einiger Zeit den Fokus ihrer Arbeit darauf legt, auch den vorgeblich nicht rassistischen Weißen, also Ihnen, Herr Geulen und mir, die wir sagen, wir sind ja nicht rassistisch, wir sind ganz weltoffen und überhaupt, also uns klarzumachen, dass auch wir vom Rassismus profitieren. Uns klarzumachen, welche Privilegien wir eigentlich genießen. Zum Beispiel das schöne Privileg, dass wir uns aussuchen können, ob wir uns mit Rassismus auseinandersetzen wollen oder nicht.
Das oder nicht, ja.
Privileg genau. haben davon Betroffene nicht. Oder ich nehme mal an, dass Sie genauso selten wie ich in verdachtsunabhängige Personenkontrollen geraten. So, das ist halt eine Debatte über diese Privilegien, die ja für Weiße schnell ungemütlich werden kann. Warum sollten wir uns der stellen?
Okay, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Zunächst mal, glaube ich, ist es wirklich ganz wichtig, dass man eigentlich heute kaum mehr oder es zunehmend und richtigerweise schwieriger wird, so etwas kurz mal an Geschichte des Rassismus zu formulieren oder auch zu schreiben, wie ich es versucht habe, oder solche Ausstellungen zu machen, ohne sich darüber klar zu sein, aus welcher Position das man und dass man das eben aus einer sehr privilegierten Position heraus macht. Und das ist, war auch im Vorbereitungsprozess der Ausstellung ein großes Thema und ein wichtiges Thema. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr wichtigeres, neueres Element, dass das auch ausformuliert wird, weil wozu es führt, ist meistens ein tatsächlicher Dialog. Weil man fühlt sich dann erstmal ein Stück weit auch angegriffen und man kann ja für sein eigenes privilegiert sein und auch wiederum nichts. Ich bin da hineingeboren, dann ist man aber schon wieder genau in der Kategorie, die man eigentlich sozusagen kritisch hinterfragen will. Aber letztlich, glaube ich, können daraus auch sehr, sehr wichtige Kommunikationen entstehen und ein Streit entstehen, den ich tatsächlich sagen würde, der kann langfristig die Verhältnisse besser machen, wenn man das eben nicht sofort ausschließt, sondern sich auf diesen Streit tatsächlich auch einlässt. Aus persönlicher Perspektive würde ich noch hinzufügen wollen, dass ich eigentlich nicht in einer rein weißen, homogenen Gesellschaft leben möchte, weil das nämlich langweilig ist. Und die Formen, die ich kenne, aus eigener Erfahrung, wo die Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit sich auf ein ganz bestimmtes, wenn auch privilegiertes, aber sehr homogenes Feld beschränkt, sind viel weniger interessant und gewissermaßen auch lebenswert als eine Gesellschaft, in der sich Kulturstile mischen. Und was das wiederum auch auf anderer Ebene vom ökonomischen Besonderen für Vorteile hat, das ist ja schon auch oft beobachtet worden, aber auch tatsächlich aus einer persönlichen Perspektive möchte ich lieber in einer diversen, in einer multikulturellen Gesellschaft. Und dafür würde ich auch gerne den Streit um Privilegien in Kauf nehmen. Ich meine, letztlich ist eine moderne Demokratie dazu da, diesem Streit auch eine Form zu geben und das auszutragen. Und man darf aber nicht davor zurückschrecken und sagen, um Gottes Willen, wir brauchen jetzt eine Ordnung und die einen gehören dahin und die anderen hierhin. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir machen können. Und damit bewahren wir vielleicht ein Stück weit und für eine Zeit lang unsere vom Kolonialismus herrührende privilegierte Stellung. Auf Dauer aber wird das in möglicherweise kriegerische Gewalt münden, die wir so mit Sicherheit nicht wollen. Insofern ist dieser Streit, der da jetzt ist, sehr, sehr wichtig.
Herr Geulen, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass Rassismus ein Produkt menschlicher Kultur sei, weder universal noch natürlich. Wo gibt es denn menschliche Gemeinschaft ohne Rassismus?
Das ist heutzutage schwierig. Wir leben in einer globalisierten Gesellschaft. Es gibt seit 100, 200 Jahren einen intensiven Transfer von Wissensbeständen, von Vorstellungen, anfänglich vielleicht nur von Europa ins Außeuropa, aber das hat sich dann schnell auch gedreht, dass ich nicht jetzt einen Ort benennen könnte, an dem man sagt, da gibt es oder kann es gar keinen Rassismus geben. Ich glaube aber schon, dass es Modelle gibt, wie man nicht nur auf gesellschaftlich alltäglicher Ebene, sondern auch politisch eine Gesellschaft sozusagen organisieren kann und gestalten kann, in der tatsächlich hochgradig zunächst mal scheinbar einander fremde kulturelle Traditionen aufeinandertreffen. Das muss nicht immer in Mord und Totschlag enden und es muss auch nicht immer darauf hinauslaufen, dass man nach der Homogenisierung schreit und sagt, wir müssen das wieder rückgängig machen, diese Vermischung, sondern es gibt durchaus Beispiele und auch Zeiten, in denen ein solches Zusammenleben durchaus möglich war. Aber wir müssen heute, glaube ich, in Europa und anderswo auch, sehr viel expliziter darüber nachdenken, wie wir mit der Vielheit von kulturellen Traditionen tatsächlich umgehen und ihnen politischen Ausdrucksform geben können, damit dann ein Zusammenleben auch möglich ist.
Sagt der Historiker Christian Geulen, Professor an der Universität Koblenz-Landau. Sie hörten eine Wiederholung unseres Gesprächs vom August 2018. Die erwähnte Ausstellung im Dresdner Hygienemuseum ist inzwischen leider nicht mehr zu sehen.